Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ob es Paulus leicht gefallen ist, seinen Brief an die Gemeinde in Korinth mit genau diesem Satz zu schließen? Also, liebe Gemeinde, meine Predigt beginnt mit diesem Satz, mit dem sogenannten Kanzelgruß, und das wird euch nicht verwundern. Der heutige Predigttext, 2. Korinther 13, 11 bis 13, besteht aus den allerletzten Versen des zweiten und letzten Briefs an die Korinther. Und was Paulus zum Schluss als Zusammenfassung der ganzen Konversation zwischen ihm und den Korinthern geschrieben hat, das ist ja der übliche Anfang einer Predigt. Grüße, eigentlich nichts als Grüße und gute Wünsche. Und doch, ich vermute, dass sich Paulus lange überlegt hat, was er zum Schluss noch schreibt. Frage: Bei wem unterschreibt ihr denn einen Brief oder eine Karte mit Liebe Grüße? Wahrscheinlich nicht bei jedem. Von Fremden verabschiedet man sich schriftlich eher mit freundlichen Grüßen. Und wenn man sich bereits im Rechtsstreit befindet und nur noch per Anwalt kommuniziert, dann schreibt man drunter hochachtungsvoll. Und Paulus war vielleicht auch kurz davor, hochachtungsvoll an die Korinther zu schreiben. Denn er hat es nun wirklich nicht leicht gehabt mit ihnen. Tief verletzt haben sie ihn. Im Streit abgereist ist er schon mal. Teile seines Briefes konnte er nicht anders als unter Tränen zu Papier bringen. Ja, wo Menschen zusammenleben, da geht das so zu. Leider. Und wo Christen zusammenleben, ist es nicht besser. Oft sogar noch schwieriger. Oder ist hier irgendjemand, der nicht an der Kirche auch leidet? Leidet an der Kirche, die von Jesus selbst eine so große Verheißung bekommen hat, wir haben es gerade am Pfingstmontag gehört, auf der so hohe Erwartungen liegen, ja, und die dann immer wieder versagt, immer wieder enttäuscht. Ist hier jemand, der nicht leidet unter den anderen Menschen, die man einfach nicht versteht? Ja, und auch leidet unter der Frage, bin ich eigentlich selbst besser? Ja, und ihr, liebe Lektorinnen und Lektoren, die ihr heute verstreut in allen Richtungen hier sitzt, ihr werdet euren Dienst auch nicht in perfekten Gemeinden tun. Ihr werdet euch nicht in jedem Kirchengebäude wohlfühlen und ihr werdet nicht nur faire Rückmeldungen bekommen. Manchmal wird es auch schwierig, und das wisst ihr. Das wissen wir alle, die wir schon mal verletzt wurden. Wie Paulus. Wie Paulus, der aber immer noch einen Weg sieht, wie es weitergehen kann, trotz solcher Verletzungen und trotz des großen Streits. Und drei Dinge schreibt er, sollen die Korinther dafür tun. Als allererstes, freut euch. Er fragt die Korinther und uns, wo ist denn eure Freude hingekommen? Eure Freude am Glauben? In Korinth und leider auch in so vielen anderen Orten ist es vor lauter Krisenstimmung so öde und traurig, so bitter und kalt geworden. Und die Frage des Paulus auch an uns lautet deswegen, wie fängt die Freude wieder an zu leuchten? Die Freude am Glauben, die Freude am Evangelium, die Freude daran, dass der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt. Vielleicht schon, indem wir uns einfach daran erinnern, dass es diesen Grund zur Freude gibt, trotz aller Krisen, trotz Kirchenaustritten und Streit und Strukturreform und allem Möglichen. Aber die Grundlage ist doch die Freude am Evangelium. Zu oft haben wir vergessen, wie gut es uns mit Jesus geht. Egal, was er uns gibt, egal, was er uns nimmt, aber ihm kann unser Lob gehören. Wir haben vergessen, wie gut wir dran sind, weil Gott auf unserer Seite steht. Feiert. So hat jemand diese Einladung zur Freude mal frei übersetzt. Eigentlich heißt es, freut euch, aber wie tut man das denn, sich freuen? Natürlich auch, indem man feiert. Wenn die Freude verschüttet liegt, dann graben wir sie wieder aus. Deswegen schreibt Paulus, entdeckt neu, wie aktuell das Evangelium ist und stellt in den Vordergrund, was Gott für euch getan hat. was er getan hat und nicht, was alles schiefläuft oder in Trümmern liegt. Und erzählt einander davon, was Gott Gutes tut. Und habt Gemeinschaft und wünscht euch Frieden und lest miteinander die Bibel und betet zusammen. Und betet auch darum, dass die ursprüngliche Freude und Begeisterung, die ihr einmal hattet, wiederkommt. Lasst euch erneuern. Wiederherstellen steht hier ursprünglich. Und das ist das Zweite. In Ordnung bringen. Renovieren. So könnte man mit dem lateinischen Fremdwort übersetzen. Lasst euch erneuern. Also zurückbringen in den Zustand, wie er einmal war oder jedenfalls wie ihr ihn in Erinnerung habt oder wie er sein sollte. Und drittens, Paulus schreibt, nehmt euch meine Ermahnungen zu Herzen. Ermahnungen, das hört sich so nach Befehlsempfängern an, aber in echt steht hier das Wort für Seelsorge. Also eigentlich schreibt ihr, lasst Seelsorge an euch geschehen und lasst euch trösten. Das ist der Kern, darauf läuft es hinaus. Lasst euch trösten, nehmt Hilfe in Anspruch, seid nicht verhärtet, seid nicht verärgert, seid nicht verbittert. Fasst wieder Hoffnung, seht nicht nur das Schlechte und Misslungene. Auch ihr, Lektorinnen und Lektoren, Klostergemeinschaft, Gäste von nah und fern, so enttäuscht wie ihr auch vielleicht seid von eurer Gemeinde, von eurer Kirche im Verlauf des Dienstes, da gilt genau das. Lasst euch trösten, fasst wieder Mut, schöpft neue Zuversicht, erwartet wieder etwas, auch von dieser Kirche. Gott hat einen Weg. Er ist noch längst nicht am Ende. Nicht am Ende mit der EKD, nicht am Ende mit der EKM, nicht am Ende mit der Kirche in deinem Dorf. Ja, und jetzt sind wir wieder beim Kanzelgruß. Denn in dem steckt eben mehr drin als Grüße. Grüße, das gehört sich einfach so am Schluss. Nein, Paulus hätte es nicht so schreiben müssen. Er hat noch mehr reingepackt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. In dieser Formel steckt alles drin, was ich gerade gesagt habe. Er fasst es nochmal zusammen. Erstens, was unser Grund zur Freude ist, zweitens, was uns wieder in Ordnung bringt, drittens, was die beste Seelsorge und der beste Trost für uns ist. In dieser Formel steckt das ganze Wirken des dreieinigen Gottes drin, die Grundlage des christlichen Glaubens. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir feiern heute Trinitatis, das Dreieinigkeitsfest, also nach Weihnachten, Passion, Ostern, Pfingsten, fassen wir heute alles zusammen, was Gott für uns getan hat. Was wir sonst in den einzelnen Festen feiern, heute feiern wir es alles nochmal gemeinsam. Was Gott für uns getan hat und tut. So vielfältig ist unser Gott, so lebendig, so unerforschlich. Wir schauen nicht nur auf einen Aspekt, wie an Weihnachten auf das Kind in der Krippe oder in Passion auf Jesus am Kreuz oder an Ostern auf das leere Grab oder auf den Heiligen Geist, sondern heute feiern wir alles zusammen. Er ist der eine und der einzige Gott und wir erleben ihn in dieser großen Vielfalt als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist eben keine theoretische Formel. Manche sagen das, ach Trinitatis, allein dieses Fremdwort und das hört sich so theoretisch an, so formelhaft. 3 = 1, falsch ist das auch noch mathematisch gesehen. Nein, darum geht es gar nicht. Paulus erklärt die Trinität hier auch nicht hochtheologisch, sondern er setzt sie einfach voraus. Gott ist dreieinig, weil er als Dreieiniger wirkt, an uns wirkt, für uns wirkt. So ist es und wir dürfen es feiern. Gott ist der Lebendige und Gott überrascht uns immer wieder und das ist das Coole daran. Und so sind es wieder 3 Punkte, die gleichen 3 Punkte, weil man sich die Zahl 3 so gut merken kann und weil es eben genauso dazu gehört. Die Gnade gehört zu Freut euch, die Liebe gehört zum Wiederherstellen und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes gehört zur Seelsorge. Also, Paulus startet mit der absoluten Grundlage. Mit dem, worum es im christlichen Glauben immer zuallererst geht. Mit der Basis von allem. Dann erst können wir irgendwie darauf antworten, das eine ist aber die Basis. Ja, Frage, was ist es? Wie heißt das eine Hauptwort des Glaubens, das uns erst ermöglicht, vor Gott zu stehen? Es ist die Gnade. Sola gratia, allein aus Gnade. Wir können und müssen uns nichts verdienen, sondern Gott schenkt es uns. Das ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Mit Gottes Geschenk fängt alles an. Mit der unverdienten Gnade. Erst gibt er es uns und dann können wir irgendwie darauf antworten. Erst tut er was für uns, dann können wir irgendetwas tun. Es fängt damit an, dass der lebendige Gott sich aufmacht und er sucht uns. Und er zieht uns zu sich. Im Lektorenkurs haben wir mal die Übung gemacht, das Evangelium, also den Kern des christlichen Glaubens, in einer Minute zusammenzufassen. Wenn ihr eine Predigt halten müsstet, die nur eine Minute dauern darf, und ihr müsstet aber das Wichtigste des christlichen Glaubens sagen, wie würde diese eine Minute Predigt aussehen? Hat gut geklappt. Aber jetzt setze ich noch einen drauf. Nicht eine Minute, sondern ein Wort. Gnade. Das wäre eine gute Antwort. Wenn ihr nur ein Wort sagen dürftet, wäre es vielleicht Gnade. Denn da steckt alles drin, wie Gott an Weihnachten für uns Mensch geworden ist, um uns nahe zu sein aus Gnade. Wie Jesus Menschen geheilt hat und ihnen vom liebenden Vater erzählt hat, zu dem sie jederzeit ohne Bedingung zurückkommen können, aus Gnade. Wie Jesus gelitten hat und für uns gestorben ist, aus Gnade. Wie er auferstanden ist und uns damit das ewige Leben eröffnet hat, aus Gnade. Wie der Heilige Geist Menschen ergriffen hat und auch heute immer wieder neu erfüllt, aus Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Gnade, die sich in dem zeigt, was Jesus für uns getan hat, das ist die Basis von allem. Und die Liebe Gottes. Dass Gott liebt, zweitens, das ist nicht nur eine Eigenschaft unter vielen, sondern Liebe ist das Wesen Gottes. Gott ist die Liebe. Und das ist damals wie heute nicht selbstverständlich. Zur Zeit des Paulus wurden unzählige Gottheiten angebetet, aber keine einzige war dabei, deren Wesen Liebe war. Sondern alle diese Götter haben etwas verlangt. So hat die antike Religion funktioniert. Diese Götter wollten verehrt werden. Sie wollten etwas haben, damit sie im Gegenzug den Menschen ihre Wohltaten gewährt haben. Und die heutigen Götter sind da nicht anders. Der Gott des Erfolgs verlangt deine Lebenszeit. Ohne Anstrengung kein Lohn. Ohne durchgearbeitete Wochenenden keine Karriere. Der Gott des Geldes verlangt erstmal deinen Kapitaleinsatz, bevor er etwas vermehren kann. Der Gott der Anerkennung fordert Selbstzurücknahme. Oh, besser, ich lasse alles so, wie es immer war, damit ich niemandem auf die Füße trete und dann kriege ich von den anderen Anerkennung. Die jüdische Religion hat schon damals daran festgehalten, der wahre Gott muss anders sein. Kein Ich gebe Gott was, damit er mir was zurückgibt. Sondern haben daran festgehalten, dass der wahre Gott gnädig ist und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und die Christen konnten dann an Jesus zeigen, dass sich diese Hoffnung erfüllt hat, dass Gott wirklich so ist. Die Liebe in Person ist gekommen. Gott ist die Liebe. Der eine Gott, der die Welt erschaffen hat, der handelt zu einem gewaltigen Preis für ihn selbst. Er handelt in dieser Welt, um am Ende alles ins Lot zu bringen, aus Liebe. Wer diesen Gott kennengelernt hat und wer diesen Gott bestaunt und wer ihn zurückliebt und anbetet, so jemand war ein Christ. Und das sind Christen noch heute. Menschen, die sich von dem einen Gott, der sich als ewiger Vater, als Sohn Jesus Christus und als Heiliger Geist gezeigt hat, lieben lassen. Menschen, in deren Herzen die wärmende Gewissheit entzündet wurde, dass sie mit einer ewigen Liebe geliebt sind. Kurz zwischendurch wiederholt, damit es niemand vergisst, in diesem Vers, den wir als Kanzelgruß kennen, da steckt alles drin, was uns Grund zur Freude ist, nämlich die Gnade Jesu, was uns wieder in Ordnung bringt, nämlich die Liebe Gottes des Vaters, was die beste Seelsorge für uns ist, nämlich die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das ist das Dritte. Die Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, müssen wir gar nicht selbst aufbauen, können wir auch gar nicht, sondern diese Gemeinschaft wird uns geschenkt. Der Heilige Geist verbindet uns zu dieser Gemeinschaft, zu einer Gemeinschaft von Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können. Also schaut euch doch mal an, wie ihr hier sitzt. In welchem Alter seid ihr, wo kommt ihr her, wie seid ihr gekleidet und so weiter. Unterschiedlicher könnte es doch gar nicht sein. Wir sind doch kein Club, der sich zusammenfindet, weil wir so viele Gemeinsamkeiten haben. Nein, wir sind verbunden in aller Verschiedenheit, weil der Heilige Geist uns verbindet. Seltsamer geht's nicht. Wir sitzen hier als Menschen, die viel streiten. Wir sitzen hier als Menschen, die manchmal unausstehlich sind. Und Paulus weiß, wovon er unter Tränen schreibt. Aber wir, so wie wir hier sind, sind wir Menschen, die im Heiligen Geist zusammengehören. Und das ist unser Grund zur Freude. Das ist die Kraft, die uns renoviert. Und das ist die direkte Seelsorge Gottes an uns, dass die Gnade uns gilt, dass wir geliebt sind, dass wir miteinander verbunden sind. Und darum haben wir Hoffnung trotz allem. Deswegen lohnt es sich auch, in der Kirche zu bleiben, an der Gemeinschaft festzuhalten, weil hier Gott gegenwärtig ist. Verbittert in meinem stillen Kämmerlein und beleidigt, da werde ich Gott nicht auf die gleiche Art erleben wie in christlicher Gemeinschaft. Und deswegen lohnt sich auch euer Dienst als Lektoren, weil das die Botschaft ist, die ihr weitergeben dürft. Die beste Botschaft der Welt. Die Botschaft, die jeden Menschen staunen und anbeten lässt. Denkt daran bitte, wenn ihr mal frustriert seid von eurem Dienst. Gott hat euch dazu berufen und er wird euch auch die Kraft geben, weiterzumachen. Tja, die Anfangsfrage. Hat Paulus wohl gezögert, das zu schreiben? Ich bin mir sicher, dass er gezögert hat, seinen Schlusssatz zu Papier zu bringen. An diese unausstehlichen Korinther. Aber dann hat sich für ihn alles zusammengefügt, was ihm jemals wichtig war. Dass er alle Menschen zu Jesus führen wollte und sollte, gerade auch die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und dass er selbst auch nicht perfekt war, ebenso wenig wie all die Menschen, die er für den Glauben gewinnen konnte. Dass alles nur Gnade ist, immer nur Gnade. Und dann hat er es hingeschrieben, aus voller Überzeugung und es gilt noch heute und es gilt auch für dich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.